Herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich für jeden Einzelnen, der heute sich entschieden hat, hier mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Nun, so wie es schon angekündigt wurde, wird es eine volle Woche geben, ganz besonders am Abend, ja. Und ich würde euch noch zu etwas ermutigen. Es ist Ulrich Parzani, ein deutscher Evangelist aus der evangelischen Bewegung, aus der evangelischen Kirche. Und er wird die Vorträge halten und auch ganz besonders Gäste vor Augen haben. Nicht unbedingt alle schon Christen, die seit langer Zeit in einer Beziehung mit Gott stehen, sondern eher die Freunde, die sie mitnehmen werden. Und in diesem Fall meine Ermutigung, nimm einen Freund mit, geh mal einen Abend dorthin. Und wenn es nicht möglich ist, während der Woche, dann nächsten Sonntag um 10 Uhr sei dort in Leonding bei der Kürnberghalle mit jemandem, den du gerne mithaben möchtest, dass er das Evangelium hört, die gute Botschaft, die gute Nachricht von Jesus oder über die Versöhnung mit Gott. Es ist so wichtig. Und ja, jetzt komme ich zurück. Und ich würde euch fragen, wie geht's euch? Manche von euch scheinen so verängstigt. Coronavirus, ja. Leider sind auch manche Christen verängstigt. Und ich habe ja über die Nachrichten mal gesehen, wie in manchen Läden die Sachen dort, die Lebensmittel abverkauft wurden. Und hey, in Italien habe ich auch in einem solchen Lebensmittelgeschäft gesehen, dass nur eine, zwei verlorene Spaghetti-Dings da waren und alles andere leer. Leer. Hey, Vorräte für 2 Wochen, 3 Wochen, einen Monat. Ja, und es ist interessant, wie wir reagieren als Menschen. Wir denken an diese 3 Wochen, 4 Wochen, dass wir genug Nahrung haben, um nicht rauszugehen und Kontakt vielleicht aufzunehmen mit jemandem, der angesteckt ist, ja, damit wir nicht auch erkranken. Und aber ich erlaube mir heute ein bisschen in eine Extreme zu gehen und sagt, das ist nur Staub. Das ist nur Nebel. Das ist nur... Ich habe gerade von einem Freund eine Videomessage bekommen diese Woche. Und in der Message war es so, die 2500, etwas mehr, ja, die gestorben sind an dieser Krankheit mit diesem Coronavirus, ja, verblenden die ganze Welt. Aber die Millionen vor Hungersterbenden haben auch die Christen aus ihrer Perspektive verloren. Nun, nicht, dass ich mich über die 2500 freue, die gestorben sind. Nicht der Fall. Aber manchmal sind diese Medien und die Nachrichten so einflussreich, dass wir das Wichtigste vernachlässigen und das weniger Wichtige fürchten. Jesus sagt, ja, fürchtet euch nicht vor dem, der diesen Leib ins Grab bringen könnte, sondern fürchtet den, der eure Seele für immer in die Hölle werfen könnte. Ja, und in dieser Hinsicht will ich euch nur ermutigen, hey, vermeidet auf jeden Fall alle, die vielleicht angesteckt sind mit diesem Coronavirus, vermeidet Kontakte mit den Freunden aus Italien, wenn sie hier rüberkommen und hier Zeit verbringen möchten. Ja, vermeidet, aber fürchtet euch auf der anderen Seite nicht. Denn wir glauben, so wie hier vor 3 Wochen gepredigt wurde, ungefähr 3 Wochen, ja, Gott ist unser Heiler und er kann übernatürlich eingreifen. Er kann uns beschützen, aber er kann uns auch vom Tod fernhalten und den Tod von uns fernhalten und auch die Krankheit von uns fernhalten. Und er kann die Toten auferwecken. Das ist unser Gott. Wir glauben daran. Es ist geschehen. Wir haben Übernatürliches mit Gott erlebt. Und deshalb vertrauen wir ihm. Also fürchtet euch nicht unbedingt so sehr. Nun haben wir vergangenen Sonntag unsere Predigtserie Knowing God Deeper abgeschlossen. Und diesen Monat haben wir themenfreier Wahl. Und zwar bedeutet das, dass jeder, der eingeplant ist zum Predigen, irgendwie nicht unter Druck gesetzt wird, aber verpflichtet wird, zu Gott zu gehen und ihn zu bitten um eine Offenbarung, um ein Thema, das er ansprechen soll an diesen kommenden Sonntagen. Und wir werden überrascht sein, was wir nicht, auch für den nächsten Sonntag werden wir überrascht sein, über was unser Bruder Parzani sprechen wird, aber was dann ab dem 15. wieder hier gepredigt werden wird. Es werden auch Schwestern predigen und auch aus ihrer Perspektive bestimmte Dinge ansprechen, die vielleicht bei uns Männern nicht immer so wahrgenommen werden. Ja? Und ich hoffe, dass wir einen guten Monat haben werden in der Gegenwart Gottes miteinander hier. Nun mein Thema. Ich habe auch am Montag einen Eindruck vom Herrn bekommen für das, was ich heute mit euch teilen möchte. Es ist nicht unbedingt eine sehr klassisch strukturierte Predigt, aber das Thema, gerade weil diese Nachrichten mit Coronavirus und mit allem so intensiv überall prägen und verängstigen, habe ich mir gedacht, habe ich gebetet und der Herr hat mir aufs Herz gelegt, über unsere Zeit zu sprechen. Zeit. Was ist Zeit? Zeit, in der wir leben. Können wir die Zeit, in der wir leben, identifizieren? Erkennen, was für eine Zeit das ist? Auf der einen Seite, was machen wir mit dieser Zeit? Wir leben ja in einer bestimmten Zeitspanne, an einem bestimmten Ort, und das ist nicht Zufall. Die Bibel sagt, dass Gott das so bestimmt hat. Wenn jemand Apostelgeschichte 17 lesen möchte, dann findet er ganz klar, Paulus predigt den Philosophen in Athen und sagt ihnen ganz, ganz deutlich, Gott bestimmt die Zeit, wo wir in diese irdische Existenz kommen und wenn wir diese Erde verlassen. Und er hat auch den Ort bestimmt, wo wir leben sollen. Und auch wenn wir einen Ort mit einem anderen wechseln, wenn wir umziehen, nichts ist reiner Zufall. Die Migration, ganz besonders die Migration, ist kein Zufall. Es ist etwas von Gott gesteuert, damit auch das Evangelium durch die Migranten überall in die Welt verbreitet wird. Auf der anderen Seite auch, dass er Migranten bringt, die weniger Beziehung mit Gott haben konnten in ihren Ländern, wie unsere Freunde aus den muslimischen Ländern, vom Islam, die herüberkommen nach Europa und hier Christentum begegnen und Christen, Kirche begegnen. Und viele von ihnen haben hier Gott in einer anderen Art und Weise kennengelernt, haben Jesus Christus kennengelernt. Ja, und ich hoffe auch für die nächste Taufe, dass wir wieder zumindest einen Freund, wenn nicht zwei, mit muslimischem Hintergrund hier haben werden. Und ja, Gott bewegt die Dinge und hat die Kontrolle über alles. Aber was für mich jetzt wichtig wäre, ist, was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meiner Zeit? Nummer eins. Wenn wir herumschauen, sehen wir die Vergänglichkeit. Ist das wahr? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Lukas die 150 Jahre hier erreichen wird. Lukas, sorry. Ich bin mir nicht sicher, dass er die 80 erreicht. Weil bestimmte Zeichen hindeuten, dass es eine Endzeit sein könnte. Ja? Und dass vielleicht Events kommen werden, die schon vorausgesagt worden sind. Und ja, aber zur Zeit zurück. Wir sind vergänglich, wir verlassen diese Erde. Ganz kurz, ich war diese Woche auch bei meinem Dad. Er hat 89 Jahre erfüllt, ist noch selbstständig, geht noch in den Garten, hat noch Bienenstöcke, hat mir auch ein Glas Honig mitgegeben und so weiter. Es geht ihm gut und ich habe mich über die Begegnung mit meinen Geschwistern gefreut und die Gemeinschaft mit meinem Dad und so weiter. Aber trotzdem, in seinem Gesicht ist die Vergänglichkeit so stark geschrieben worden. Bei mir auch, bei den Haaren. Nicht bei allen, bei mir aber schon. Weiße Haare, ja. Also vergänglich. Aus der Perspektive der Griechen, dann komme ich auch ins Neue Testament, gibt es zwei Wörter, die die Zeit definieren. Von der Physik her, es ist eigentlich Zeit zu definieren sehr schwer für die Philosophen und für die Wissenschaftler. Ich habe hier kurz trotzdem eine Definition. In der Physik beschreibt man die Zeit als eine Abfolge von Ereignissen. Der Zeitstrahl hat dabei eine Richtung. Von irgendwo hin. Eine Richtung. Die Reihenfolge der stattgefundenen Ereignisse ist weder veränderbar noch umkehrbar. Also einmal eine Welt stattgefunden, bleibt Geschichte, kann nichts mehr geändert werden. Aber was wir nicht immer vor Augen haben, dass Gott eine Geschichte geschrieben hat oder die Geschichte auch für die weit entfernte Zukunft. Ja, er hat die Zukunftsperspektive geschrieben und dadurch hat er dann auch durch seinen Geist seinen Kindern, seinen Anhängern Offenbarungen geschenkt und ihnen klargemacht, was kommen wird. Und manches hat gerade Jesus Christus, der Sohn Gottes, gesagt. Und ich werde auch so eine Passage aus der Bibel lesen heute. Zurück zu den Griechen, die haben zwei Wörter für Zeit. Chronos und Kairos. Chronos ist eigentlich, wie soll ich es jetzt nennen, die laufende Zeit von Ewigkeit in die Ewigkeit. Das S, die Sekunde, mit der wir die Zeit ja messen, ja, der läuft von Sekunden eine nach der anderen, 21, Sekunde nach Sekunde. Das ist der Chronos. Die Zeit läuft aus der Ewigkeit in die Ewigkeit. Ja, kommen wir auch zur Ewigkeit, was Ewigkeit dann bedeuten würde. Kairos beschreibt Zeitpunkte auf dieser Zeitachse, wo Ereignisse stattgefunden haben oder stattfinden. Zum Beispiel, ich will euch aus der Bibel lesen, einen Vers aus dem Galaterbrief, wie Gott das Kairos für die Geburt Jesus eingeplant hat. Und das heißt in Galater 4,4, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, die von Gott in der Geschichte der Menschheit festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er kam ins Judentum mit sehr vielen Gesetzen und er hat sich dort unterordnet. Ja. Eine von Gott bestimmte Zeit, wo ein bestimmtes Ereignis stattfinden soll, das ist ein Kairos. Ein Logos ist einfach Sekunde nach Sekunde, die vergeht. Endlos. Wenn wir aus der Perspektive des Kairos ein bisschen in die Geschichte reinschauen, dann können wir bestimmte Sachen ein bisschen bemerken. Manche auch Ereignisse verbinden, miteinander verbinden. Und dann Fragen stellen. Uns damit beschäftigen. Über den Chronos können wir uns, oder mit dem Chronos können wir uns kaum beschäftigen, aber mit dem Kairos schon. Wenn ich dann auch über die Ewigkeit spreche, da haben die Griechen das Wort Aion. Und wenn ich dann christlich das Aion betrachte, bedeutet es als Ewigkeit ein Zeitalter auf der Seite Gottes. Für die Christen ist das ganz besonders wichtig. Für das Volk Gottes, das Gott fürchtet und ihn anbetet. Ein Zeitalter auf der Seite Gottes. Auf der Seite Gottes. Für die anderen könnte es kaum so eine Bedeutung haben, für die Nichtchristen. Aber für die Christen ist das von sehr wichtiger Bedeutung. Ja, es hat zeitlich keinen Anfang und kein Ende. Das ist die Ewigkeit. Ja, ein paar Gedanken also nur so zur Einleitung. Ja, Ewigkeit, ein Zeitalter auf der Seite Gottes, ja. Aber was sagt die Bibel über die Zeit, in der wir leben? Um zu wissen, was ich mit meiner Zeit machen kann, ist es wichtig, die Zeit zu verstehen. Die Zeit, in der ich lebe. Denn ich lebe nicht in der Vergangenheit, es wurde gerade gesagt, auch nicht nur in den Träumen über die Zukunft, wenn ich nicht auch etwas tue, sondern ich lebe in der Gegenwart. Wie sieht unsere Zeit aus? Was sind die Ereignisse, die Kairos in unserer Zeit? Was passiert eigentlich? Nun, die biblische Perspektive für diese Zeit ist nicht die beste, im Sinne, wie sie beschrieben wird. Denn es heißt in der Bibel, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, und über diese Zeit heißt es, dass es eine schlimme Zeit ist. Und begründet auch, warum diese Zeit so schlimm ist. Ich lese einmal aus dem Epheser Kapitel 5 und danach komme ich auch im 2. Timotheus. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Wow, eine Warnung. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, das ist auch sehr wichtig, was der Herr von euch will. Das sind alle Aussagen, die mich herausfordern. Bin ich mir bewusst, was Gott von mir will? Verstehe ich die Zeit, in der ich lebe? Warum ist diese Zeit eine schlimme Zeit? Warum muss ich die Zeit bestens nutzen? All das steht in einem Plan Gottes. Timotheus, 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 5, hier das Wort Gottes. Das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, also untreu. Sie sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Wow. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst wichtig oder für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf. Und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nicht. Und hier die Warnung von Paulus an Timotheus. Hüte dich vor solchen Menschen. Nun ist die Frage ganz einfach. Haben wir in unserem Alltag solchen Menschen begegnet? Sind wir solchen Menschen begegnet? Gibt es sowas in unserer Zeit? Nun, ich schaue, wo die Pastoren sind und geh schnell. Kann ich ein Selfie haben? Und dann gehe ich zum nächsten und ja, ich begegne mich dann mit dem Bildungsminister und mache ein Selfie sofort. Oder ich höre, dass es eine Veranstaltung gibt mit Sebastian Kurz und bin sofort dort. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, bin ich sofort bereit, mit dem Handy ein Selfie zu machen. Auch einfach dieser Gedanke, dass wir mit dem Selfie so viel zu tun haben heute, ist genau das, was Paulus hier schreibt. Menschen sind auf sich orientiert, fokussiert. Das Ich steht im Zentrum. Ich und alles dreht sich um mich. Gott, gibt's ihn? Bin ich sicher? Skeptisch? Vielleicht, vielleicht nicht. Wer weiß es? Wer kann es sicher sagen? Nun, diejenigen, die keine Erfahrung mit Gott haben, die können es nicht sicher sagen. Die Erfahrungen, die Gott gemacht haben, die haben dann eine ganz andere Wahrnehmung über Gott. Das ist bei mir der Fall. Ich wurde übernatürlich geheilt. Das hat mich mit 18 so stark motiviert, eine ernste Beziehung mit Gott aufzubauen und auch mich motiviert, auf die Bibelschule zu gehen und ein geistlicher Leiter zu werden, ein Pastor zu werden. Weil Gott im Gebet augenblicklich mich physisch geheilt hat, mein Magengeschwür. Ja, und wenn mir jemand sagt, es gibt keinen Gott und ich weiß, wie er übernatürlich in mir die Heilung vollbracht hat, dann okay, ich sage jemandem, fühl dich frei zu denken und zu glauben, was du willst. Ich glaube, was ich entscheide. Und ich bin noch immer mein Boss. Also es sind so Zeiten, wo Menschen unversöhnlich sind. Was sollen wir über Vergnügen sagen? If you feel good, do it. Vergnügen. Was sollen wir über Wohlstand sprechen? Der Wohlstand ist gefährlicher als Coronavirus. Der Wohlstand bringt eine Lähmung über die Christen und macht sie gleichgültig ihren Mitmenschen gegenüber, ihrem Gott gegenüber, der Kirche gegenüber. Ihnen ist alles egal. Jetzt haben sie ihren Komfort. Genießen es. Gottesdienste am Sonntag sind nicht mehr so wichtig. Alles andere ist super gut, schön. Wir warten aufs Frühjahr, Sonne, Wanderungen, Berge, Wochenende. Wow, dieses Wochenende kann ich nicht kommen, Pastor, weißt du, ich bin in Tirol. Und das nächste Wochenende, ich fliege nach Australien. Ich will auch Neuseeland kennenlernen. Und alles möglich. Ja, es bietet sich an. Wir haben das Geld, die Finanzen, die Möglichkeit. Coronavirus wird bald nicht mehr so wichtig sein. Wir können wieder nach China fliegen oder wo auch immer. Versteht ihr mich? Und alles andere als die Beziehung zu Gott bleibt wichtig. Und das ist eine Zeit, die der Apostel und auch Jesus als eine schlimme Zeit bezeichnet, weil die Menschen von Gott abkommen. Hey, und hier ein Problem. Es gibt ja eine Lehre, einmal gerettet, für immer gerettet. Und ich will euch warnen. Ich hab's auf dem Herzen. Ich bin mir hier nicht sicher. Hier bin ich sehr skeptisch. Denn auch was Gott sagt, was Jesus sagt und die Apostel sagen, sie stellen das Ganze unter Fragezeichen. Denn wenn ich Gott jetzt und die Beziehung mit ihm aufgebe, hey, auch wenn er ein treuer Gott ist, geht's nicht so einfach. Und ich weiß, wir können bestimmte Passagen aus der Bibel herausnehmen, wo es auch über Wohlstand geht. Boah. Aber es gibt dann auch andere Teile der Bibel, die sagen, hey, wenn du im Wohlstand bist, dann gebrauch alles, was du hast, für deine Mitmenschen. Vorsicht auch hier. Was passiert einfach mit den Menschen ist, dass das Umfeld oder bestimmte Ereignisse die Kontrolle über eigenes Leben nehmen. Ich handle gemäß dem Umfeld. James Dobson hat mal ein Experiment gemacht, oder andere auch, und in einem Raum verschiedene Menschen zusammengeführt, um zu sehen, wie sie Entscheidungen treffen. Und 75% der Menschen machen die Entscheidung nicht nach dem, was sie denken, sondern nach dem, was die anderen machen. Er hat in jede Gruppe eine Person total fremd vom Konzept reingelassen und hat gesagt, hey, hier habt ihr drei Stäbe. Langen, mittleren, kurzen. Ja? Und die Frage wird gestellt, die Aussage macht, hebt den längsten Stab. Und die meisten, die 9 von 10, heben den mittleren. Die 10. Person schaut nach links, rechts, hebt den gleichen Stab. 75% der Menschen sind nicht Self-Controller. Bestimmen nicht selbst in ihrem Leben, was sie machen. Sie schauen nach links, nach rechts und bestimmen danach. Und hier bestimmt manchmal die Werbung in unserem Leben. Und hier bestimmt manchmal das Umfeld. Und hier bestimmt manchmal der Arbeitsplatz. Und hier bestimmt manchmal was auch immer. Aber ja, die Medien, über die wir alle Informationen kriegen. Wer kontrolliert mein Leben? Und ich will. Ich habe mich entschieden. Ich will mein Leben unter Kontrolle halten. Und über mich will ich nur einen Herrscher haben, das Wort Gottes und Jesus Christus, meinen Retter. Denn ich glaube sehr stark an die Zukunftsperspektive. Zeit, die wir leben, scheint so eine Endzeit zu sein. Schaut mal, was Jesus Christus persönlich sagt. Matthäus 24. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht einschrecken oder schrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich gegen das andere greifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, sage ich hier, des Endes, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Also, etwas Neues entsteht, ist der Anfang von einem Ende. Viele werden sich vom Glauben abwenden, noch einmal, einander verraten und hassen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Egoismus nimmt den Platz der Liebe ein und alle haben nur Erwartungen, keiner hat Angebote. In der Ehe passiert das. Der Mann hat Erwartungen, die Frau hat Erwartungen. Und wenn dann der eine und der andere alles angeboten hat, dann entsteht die Frust. Wir haben nichts mehr anzubieten, wir haben nur noch die Erwartungen. Und hier die Realität. Gibt es Kriege heute? Puh, viel zu viel. Wenn wir nur an Syrien denken. Denken wir an die Folgen des Krieges. Libyen, Jemen. Denken wir an die Hungersnot in afrikanischen Ländern. 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Weltweit hungern etwa 821 Millionen Menschen. 11% der Weltbevölkerung. Etwa jeder neunte Mensch hat nicht die minimal erforderliche Nahrungsmenge zur Verfügung. Jeder fünfte Mensch weltweit ist eine mangelernährte Frau oder Männchen. Jesus hat gesagt, es kommen solche Zeiten und die Zeiten leben wir. In dieser Zeit leben wir. Und ich habe es nicht vorausgesagt, ich habe nur gelesen. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren das gesagt. Und er sagt auch, das ist der Anfang von einem Ende. Deshalb nennen wir es auch eine Endzeit. Was mache ich in dieser Zeit? Wenn 821 Millionen Menschen am Abend hungrig ins Bett gehen und bei mir wird weggeworfen, es gibt so viel, ich habe viel mehr, als ich brauche. Bei uns leider, Gott sei Dank nicht leider, werfen wir kaum etwas weg. Wir haben dieses Prinzip, wir wollen nichts wegwerfen, so weit nur möglich. Aber es werden so viele Millionen Tonnen von Lebensmitteln weggeworfen. Und auf der anderen Seite so viele hungernde Menschen. Ich komme zum wichtigen Teil meiner Message. Was mache ich mit meiner Zeit? Ich lebe in dieser Zeit. Gott stellt mir ein paar Jahrzehnte zur Verfügung, ein Verwalter dieser Zeit zu werden oder der Prioritäten in dieser Zeit, in der ich lebe. Und wie verwalte ich meine Zeit? Was sagt Gott dazu? Was sagen die Apostel dazu? Wie soll ich meine Prioritäten ordnen? Was ist wichtig? Hier noch ein Bibeltext aus dem Kolosser Kapitel 3. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Wow. Richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Blick nach oben, Herrlichkeit Gottes. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn das ist vergänglich hier. 80 Jahre, 90 Jahre. Denn für sie seid ihr gestorben, für diese irdische Welt seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Herausforderung kommt. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral, Ausschweifungen, Leidenschaften und Lasten, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Und hier geht es nicht nur um die Christen, obwohl der Brief an eine Gemeinde geschickt worden ist. Aber wenn man Gott verfehlt, wenn man Gott vernachlässigt und nur das andere, was jetzt wichtig ist, Wohlstand, großer Besitz, dann ziehen wir den Zorn Gottes auf uns. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Und zwar, lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. So herausfordernd. Sicher, schwimmen gegen den Strom ist nicht einfach. Deshalb braucht es Selbstkontrolle. Ich bin der Herrscher meines Lebens. Ich mit Jesus, der mir beisteht, der alle Macht hat. Er wird mir helfen, dass ich mein Leben meister, dass ich mein Leben gut verwalte. Unser Fokus soll Gottes himmlische Welt sein. Die Zukunftsperspektive. Wenn wir jetzt über die Ewigkeit sprechen und über unser vergängliches Leben, dann ist es so zu vergleichen. Ein Tropfen Wasser in einem Ozean. Und wir fokussieren auf den Tropfen und nicht auf den Ozean. Wir wollen im Tropfen baden und im Tropfen schwimmen und vernachlässigen den Ozean, das unvergängliche, das endlose Leben bei Gott. Und fokussieren in dieser Zeit nur auf das Irdische. Ja? Nun, für manche ist das eine Utopie. Weiß ich nicht. Für mich auf keinen Fall. Denn ganz besonders will ich hier noch betonen, die hunderttausende Nahtoderfahrungen bestätigen, dass es eine Existenz jenseits gibt. Und nicht nur Christen waren jenseits durch Nahtoderfahrungen, auch Nicht-Christen waren. Und das ist aus meiner Perspektive eine Bestätigung dessen, was das Wort Gottes sagt, die Bibel sagt. Wir wollen uns einfach Zeit nehmen, still zu werden und über die Ewigkeit nachzudenken. Wir wollen Zeit nehmen, um die Beziehung mit Gott zu pflegen und aufrichtig zu erhalten. Gebet, Bibel lesen. Auf Gott hören. In der uns verbliebenen Zeit wollen wir uns ganz und entschieden von einem weltlichen Lebensstil trennen. Die Sünde soll nicht mehr in unserem Leben bestimmen. Sonst kommt der Zorn Gottes über uns. Wir wollen die Beziehungen mit unseren Glaubensgeschwistern vertiefen. Deshalb auch so wichtig, Hausgruppen. Hey, viel Gemeinschaft, 1,5 Stunden pro Woche, 2 Stunden pro Woche hast du Gemeinschaft mit einer kleinen Gruppe. Kommt auch in unsere Hausgruppe. Mittwochabend ist noch Raum. 19 Uhr sehen wir es hier in der Gemeinde. Wir werden Themen gemeinsam festlegen und in den nächsten Wochen dann darüber auch uns unterhalten. Schaut mal, was das Wort Gottes noch sagt. Denn ich komme ja langsam auch zum Schluss. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Uns ist eine Zeit geschenkt worden. Macht das Beste ganz besonders im Umgang mit Nicht-Christen. Was will Paulus hier sagen? Hey, lebt so ein Leben, dass man den Unterschied sieht zwischen Christen und Nicht-Christen. Nicht in der Kleidung, aber in eurem Lebensstil. Nach was für Prinzipien ihr euch orientiert. Noch ein Bibelvers hier. Römer 13, 11. Liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. In anderen Worten, baut authentische Beziehungen auf mit Menschen um euch her, nicht nur mit Christen, auch mit Nicht-Christen. Verkündet durch euren Lebensstil die Beziehung mit Gott, die Erfahrungen mit Gott, teilt Leben mit ihnen. Und er weiß die Liebe gegenüber denen, die vielleicht keine Liebe erleben. Ganz besonders würde ich hier sagen auch, wenn wir sozial denken. Ich habe auch diese vergangene Woche wieder mal eine Seite hinher angeschaut im Internet. Und es gibt so viele christliche und nichtchristliche NGOs. Und es werden so viele Angebote gemacht. Ich arbeite oder wir haben uns einer christlichen NGO angeschlossen und Kinder, Patenkinder übernommen aus Afrika. Mit 15 Euro, mit 20 Euro, mit 25 Euro kannst du einem Leben eine neue Richtung geben in einem afrikanischen oder ja, armen Land. Und ich habe euch herausgefordert vor 2 Monaten, nicht mal 2 Monaten. Und wir haben gemeinsam mit meiner Frau entschieden, noch ein Patenkind aufzunehmen. Haben eine 6 Monate alte Patentochter jetzt. Ich glaube an die Investition ins Reich Gottes. Ich glaube, dass wir die Mitmenschen praktisch lieben sollen. Wenn ich nur rechne, ich gehe nicht zum Chinesen oder wo auch immer, zu einem Mittagessen und mit dem unterstütze ich einen Monat durch. Ein Kind, das normale Lebensbedingungen haben kann. Mit so wenig. Warum nicht jetzt, wenn es eine Möglichkeit gibt? Und jetzt komme ich Ja, ich komme jetzt zum Schluss. Epheser 5,10 heißt es so. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Prüft in allem, was ihr tut. Hey, uns wurde eine bestimmte Zeit geschenkt, in der wir leben können und ja, Gott dienen können. Ich will es offen sagen. Niemand wird gerecht vor Gott sein, weil er den Armen geholfen hat. Nein. Niemand wird erlöst werden und errettet werden, weil er viele großartige Werke getan hat. Nein, 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 nein. Aus Gnade allein wurden wir gerettet. Keine Frage hier. Gnade allein bringt uns in den Himmel. Aber wir wurden erlöst und Gott hat einen Plan mit uns gemacht, dass wir seine Werke, ihn hier vertreten, seine Werke tun. Und er hat sich den Armen angenommen, den Witwen angenommen. Und Menschen begegnet, die in bestimmten Nöten waren. Und das könnten wir auch tun. Nun war diese Message heute, will ich mal sagen, eher für die Christen. Ja, eher für die Christen. Dann der Kolosserbrief wurde ja auch an eine christliche Gemeinde geschrieben, an Menschen, die eine Beziehung mit Christus haben. Und er warnt diese Gemeinde, hey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wenn ihr euch nicht auf die Ewigkeit fokussiert, könnt ihr vieles verlieren. Also macht die Ewigkeit eine Priorität eurer Existenz. Macht die Mitmenschen, euer Umfeld eine Priorität eurer Existenz. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt worden ist. Lebt so, dass es Gott wohlgefällig ist. Das sind die Ermutigungen, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und ja, die heutige Predigt ist eine Herausforderung. Und meine Frage ist, ob jemand sich der Herausforderung stellt. Denn eine Entscheidung treffe ich sowieso. Auch wenn ich gleichgültig sein will, ist es eine Entscheidung. Und die Gleichgültigkeit ist nicht so wohlgefährlich beim Herrn. Aber ich komme auch, vielleicht bist du hier, zu denen, die vielleicht nicht Christen sind, die noch keine persönliche Beziehung mit Gott aufgebaut haben und vielleicht noch nicht getauft worden sind oder ja, einfach Gott nicht kennen. Ja, wir haben hier Freunde auch aus Afghanistan, die noch nicht getauft sind und andere auch noch, ja. Hey, der heutige Tag ist kein Zufall für euch, für dich. Der heutige Tag ist ein Tag, den Gott mit dir geplant hat. Dass du einmal eine Botschaft hörst, vielleicht ein bisschen hart, aber es gibt eine Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes. Und du bist angesprochen und eingeladen. Du kannst Teil einer Kirche werden, einer Gemeinde werden und du kannst Teil dieser Herrlichkeit in Ewigkeit werden durch deinen Beschluss, durch deine Entscheidung. Wenn du vielleicht noch zu wenig über Gott weißt, dann sei offen, komm auf mich zu. Gerne machen wir uns einen Termin aus und reden darüber. Und sehen, was das Beste wäre, um eigentlich teilzuhaben an dem, was Gott für die Menschen vorbereitet hat. Denn er will, dass allen Menschen geholfen wird. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Ziel. Jeder von uns. Vater im Himmel, hier sind wir in deiner Gegenwart. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Du bist hier, du sprichst uns an. Du forderst uns heraus. Aber du versprichst uns auch, dass du bei uns bist und uns hilfst. Ich bitte dich, Herr, ganz besonders jetzt für die Mitglieder der Gemeinde, Herr. Segne jedes einzelne Mitglied der Gemeinde, jeden einzelnen auch Christ, der in einer anderen Gemeinde Mitglied ist und der heute hier dich gelobt, gepriesen und anbetet hat. Ich bitte dich, Herr, segne all die, die in einem Bund mit dir stehen und schenk uns allen die Kraft, auf dich mehr zu hören als auf die Stimme der Gesellschaft. Ganz besonders, wenn sie nicht gleich ist wie deine Stimme, sondern eher eine Gegenstimme ist. Ich bitte dich von ganzem Herzen, sei uns behilflich, die guten Werke zu tun, die du für uns vorbereitet hast. Dann bitte ich dich auch, Herr, für unsere Freunde, die nicht Christen sind, begegne ihnen in der gleichen Liebe wie auch uns. Schenke ihnen die Kraft, sich für dich entscheiden zu können. Denn das ist dein Ziel. Du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Deine Verheißungen willst du gültig machen für alle, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir uns, so wie wir hier stehen, heute und hier, auch einmal jenseits treffen können, Herr, in deiner Herrlichkeit und dort die Ewigkeit mit dir verbringen. In dem Zeitalter auf deiner Seite, Gott. Im Namen von Jesus. Amen.